Man wähnt sich ein Stück weit wieder in den 80er Jahren, zumindest was die Vereinbarung zwischen den beiden Atommächten USA und Russland anbelangt. Am Wochenende haben erst die USA, dann auch Russland erklärt, dass sie den INF-Vertrag aus dem Jahr 1987 aufkündigen über nukleare Mittelstreckenwaffen. Das Abkommen hat jetzt noch eine Restlaufzeit, quasi eine Kündigungsfrist von 6 Monaten. Darüber spreche ich mit dem Politikwissenschaftler Johannes Fabig. Er ist Professor für internationale Beziehungen und europäische Politik an der Uni Halle. Guten Morgen, Herr Fabig.
Guten Morgen, Herr Gramlich.
Herr Fabig, beide Länder beschuldigen sich jetzt gegenseitig, den Vertrag gebrochen zu haben. USA und NATO argumentieren, die russischen SSC-8 Mittelstreckenraketen verstießen gegen den Vertrag. Russland sagt, die USA würden ja ihrerseits auch an Mittelstreckenraketen arbeiten. Außerdem könnten die USA mit ihrem Abwehrsystem in Polen und Rumänien Mittelstreckenraketen abschießen. Wo sehen Sie den Vertrag verletzt?
Ja, ich denke schon, der schwarze Peter liegt eher in Moskau. Auf der anderen Seite ist der tiefere Grund natürlich der Vertrauensverlust zwischen Russland und dem Westen. Das hat sich lange abgezeichnet und das ist jetzt im Prinzip die Quittung auf der Ebene der Rüstung für das schlechte politische Verhältnis zwischen diesen beiden großen Akteuren. Hinzu kommt aber noch, dass wir eine Abkehr von der rein bipolaren Welt haben, schon seit längerem, wo eben neue Staaten auch solche Raketen haben, von China bis Indien, Iran, Pakistan und andere. Das heißt, das Spektrum ist kompliziert und Moskau hat gegen den Vertrag schon lange verstoßen, das ist klar. Aber über die tieferen Ursachen sozusagen lohnt es sich sicherlich nochmal gründlicher nachzudenken.
Sie haben es schon angedeutet, Streitereien um die russischen Mittelstreckenraketen, um Verletzung des INF-Vertrags, die ziehen sich schon seit Jahren hin. Auch die Obama-Regierung hat schon ähnliche Vorwürfe erhoben wie Trump. Ist es jetzt nur konsequent, die Reißleine zu ziehen?
Ich finde es eher ungeschickt von den USA, das jetzt zu tun. Ich glaube, es wäre klüger gewesen, tatsächlich zu dokumentieren, wo die Russen gegen diesen Vertrag verstoßen und dann den Versuch zu machen, wieder mit Russland darüber zu verhandeln. Und da gibt es eine ganze Reihe an Streitpunkte, wo auch die Russen möglicherweise den einen oder anderen guten Punkt haben. Zum Beispiel das Raketenabwehrsystem der Amerikaner in Rumänien und Polen. Da weigern sich die Amerikaner, Inspektionen zuzulassen. Ich denke, das wäre schon eine Maßnahme zur Vertrauensbildung, dass man da wirklich volle Transparenz gewährt. Aber wie gesagt, das Vertrauen ist völlig weg und das ist jetzt die Quittung für diese schlechte politische Großwetterlage.
Sie hatten es auch schon angedeutet, also es sind neue Akteure auf den Plan getreten. Es gibt viele Militärexperten, Politikwissenschaftler, die der Ansicht sind, der INF-Vertrag ist eh veraltet. Beispielsweise die Atommacht China wird nicht mit einbezogen oder Iran, da wurde ja gerade am Wochenende auch ein neuer Typ Marschflugkörper getestet. Müsste nicht einfach ein neuer zeitgemäßer Abrüstungsvertrag, ein neuer INF-Vertrag her?
Ja, das wäre natürlich sehr viel besser, aber ich glaube, das steht im Moment nicht auf der Tagesordnung, weil die politische Großwetterlage das nicht hergibt. Und nur weil der Vertrag nicht optimal ist, ihn einzureißen und dann gar nichts mehr zu haben, diese Logik erschließt sich mir nicht. Ja, wir brauchen einen besseren Vertrag und daran müssen wir alle arbeiten. Aber dieser INF-Vertrag ist gerade für die europäische Sicherheitsarchitektur schon von zentraler Bedeutung. Und ohne diesen INF-Vertrag, glaube ich, ist die europäische Sicherheit wirklich sehr, sehr viel schwieriger zu gewährleisten, weil eine ganze Reihe Konflikte daraus resultieren. Das heißt, die politische Energie muss in die Erneuerung des INF-Vertrages gelegt werden. Aber eben im Anfang muss man klein denken und dann kann das größer werden. Aber jetzt da gar nichts mehr zu haben, ist eine wirklich sehr, sehr schlechte Situation.
Dafür, dass jetzt die Sicherheitsarchitektur in Europa bedroht ist, wie Sie sagen, hat man den Eindruck, die Europäer reagieren bisher ja recht gelassen auf die Ankündigung von Ost und West, den Vertrag auszusetzen, dafür, dass sie ja zwischen den beiden sitzen. Täuscht der Eindruck oder ist es so, dass das doch bisher eher ruhig ist?
Also ich nehme bei den Entscheider und bei den politischen Akteuren schon Sorge und Unruhe und wirklich große Sorge sogar wahr. Dass das in der Öffentlichkeit nicht breit diskutiert wird, ist Teil des Problems der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik, dass lieber über Rente und andere Fragen gestritten wird als über solche Fragen. Aber es, denke ich, sind sich alle bewusst, die damit zu tun haben, dass das eine schwierige Lage ist und dass Europa wirklich davon nichts gewinnen kann, von dieser Kündigung jetzt und deswegen auch ein massives Interesse daran haben muss, da wieder Verhandlungen aufzunehmen über diesen Vertrag.
Wäre diese Krise des INF-Vertrags jetzt nicht auch sozusagen eine Möglichkeit oder eine Gelegenheit zu sagen, Europa muss in seiner Sicherheitspolitik einfach sehr viel eigenständiger werden?
Das glaube ich nicht, dass das damit zu tun hat. Das würde ja tatsächlich bedeuten, dass man jetzt in Kategorien denkt, wo man militärisch im Prinzip aufrüsten muss und wenn man sich nicht mehr auf die Amerikaner verlassen kann, was ich nicht glaube, aber was ja oft so diskutiert wird, dass man das dann selber können muss, das glaube ich nicht, dass das realistisch ist. Man sollte schon versuchen, die Amerikaner mit an Bord zu halten und auch mit den Russen wieder zu einem vernünftigen Verhältnis zu kommen. Und da sind wirklich politische Initiativen gefordert. gefragt und die sehe ich im Moment sehr wenig.
Schauen wir doch mal auf eine mögliche Lösung des INF-Konflikts vor dem endgültigen Vertragsablauf. Außenpolitiker von SPD und CDU haben Wochenende vorgeschlagen, Russland solle doch seine SSC-8-Marschflugkörper so weit nach Osten verlegen, dass eine Bedrohung Westeuropas nicht gegeben sei. Die NATO solle dafür ihre Raketenanlagen für Kontrollen zugänglich machen. Ist das ein gangbarer Weg aus Ihrer Sicht?
Ja, über sowas kann man reden. Ob das dann Erfolg hat, ist eine andere Frage. Aber das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Das würde im Prinzip anerkennen, dass Russland durchaus Interessen hat, die auch legitim sein können. Und sozusagen Raketen in dieser Reichweite von 500 bis 5000 Kilometer ungefähr, darum geht es ja. Russland ist ein riesiges Territorium. Und diese Raketen müssen nicht zwingend Europa bedrohen. Sie können Europa bedrohen. Das ist das Entscheidende, glaube ich. Und sie können in einer Krisensituation eben Europa erpressbar machen. Und wenn es gelingen würde, das geografisch so anzulegen, dass das nicht unmittelbar der Fall ist, dann wäre das möglicherweise ein Schritt in die richtige Richtung. Und wenn die Amerikaner dann anböten, ihre Raketenabwehrsysteme voll transparent zu machen, dann wäre das möglicherweise eine gute Idee. Ich fürchte nur, dass das wird nicht gelingen. Ich fürchte, dass wir jetzt eher in einen neuen Rüstungswettlauf geraten. Und da müssen wir wirklich alles gegen tun, dass das passiert, weil davon kann niemand gewinnen.
6 Monate sind dafür noch Zeit. Johannes Fabig war das, Professor für internationale Beziehungen und europäische Politik an der Uni Halle, SWR 2 am Morgen, zur Aufkündigung des INF-Abrüstungsvertrags. Erst durch die USA und dann auch durch Russland. Herr Fabig, danke Ihnen sehr.
Sehr gerne, schönen Tag.